Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Level-Up-Community, liebe Teilnehmer, liebe Externe, liebe noch nicht Level-Upler, liebe Freunde, Familie und mein Meerschweinchen. Schön, dass ihr dabei seid zu unserem ersten Chancentalk, rezessive zweiter Krisentalk. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Format umzubenennen, weil wir der Meinung sind, negative Sachen gibt es gerade genug und wir wollen uns mehr darauf funktionieren, was funktioniert, was man machen kann. Vielleicht auch in den Situationen, wo es nicht ganz so geht. Dazu haben wir heute wieder interessante Gäste, die ihre eigenen Geschichten dazu beitragen und ihre eigenen Erlebnisse in der aktuellen Zeit. Und da haben wir uns einen gewissen Fahrplan schon festgesteckt. Allerdings ist es natürlich auch wieder ganz sehr community-lastig. Also ihr habt die Chance, kostenfrei und ohne Scheu im öffentlichen Raum eure Fragen zu stellen, dem jeweiligen Experten, den Kompetenzträgern in ihrem Bereich, die Fragen nahezulegen und die werden dann entweder so vor dem Livestream beantwortet oder wenn es deutlich mehr ist, dann natürlich im Nachgang, wie wir es auch beim letzten Mal hatte. Heute darf ich ganz herzlich willkommen heißen. Zum einen Ruben Killisch von Skillisch Marketing, den kennt ihr noch vom letzten Mal, aber Ruben hat einige interessante Geschichten zu erzählen, was quasi seitdem passiert ist. Wir haben Anja Lipp von Leitwerk, da geht es um das Thema Fördermittelberatung, Gründungsberatung, diese ganzen Themen. Und das ist natürlich auch gerade ein ganz, ganz großes Thema für viele. Die einen denken, ja, wofür brauche ich das? Und die anderen sind für jeden Euro dankbar. Aber ich denke, da kann sie selber dann unfassbar viel erzählen. Sie sagt, das ist gerade Land unter, das kann man gar nicht stemmen. Und dann haben wir noch Markus Flade heute mit dabei, Journext. Da geht es darum, Onlinehandel, E-Commerce, woher kommen die Produkte, wenn die Fabrik der Welt stillsteht? Wie kann ich mich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen? Was sind dort die Auswirkungen und wie begegnet man dem Ganzen? Und weil ja Ruben quasi schon mein gewohnter Co-Moderator ist vom letzten Mal, würde ich das Wort an Ruben jetzt erstmal übergeben und ganz herzlich fragen, also ganz herzlich willkommen heißen, aber auch nochmal fragen, Ruben, seit dem letzten Chancentalk, wie siehst du die aktuelle Situation? Was ist dir aufgefallen in deinem Bereich Online-Marketing? Wie siehst du das Ganze? Was merkst du am Markt? Wie geht man damit um? Und was würdest du vielleicht anderen Unternehmern oder Freunden oder noch nicht Unternehmern raten?
Danke, Richard, für die nette Überleitung. Also wir sind halt in einer schönen Phase des wirklich mal Austestens und Ausprobieren. Das Schöne ist, im Online-Marketing denken viele immer sofort, es geht nur um Verkauf. Also dieser klassische Vertrieb, wir machen den Vertrieb nur online. So, das ist natürlich zum einen möglich und bei einigen Kunden kann man das auch ankurbeln. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt ein Produkt online verkauft. Bei anderen, die können ihr Produkt natürlich nicht einfach online verkaufen oder ihre Dienstleistung. Und da fängt man jetzt an, neue Wege zu gehen und auch mal zu überlegen, was gibt es denn noch für Ziele im Online-Marketing, die ich machen kann. Zum Beispiel das Image einfach zu verbessern. Also wir haben einen Kunden, der ist Alkoholhersteller und die haben jetzt gerade natürlich extrem zu kämpfen, weil die ganze Gastronomie einbricht. Die können das auch nicht einfach so von heute auf morgen online abbilden und das funktioniert einfach gar nicht. Aber was die machen können, ist denen ihr Image natürlich in das richtige Licht rücken und auch somit ihre Markenbekanntheit nach vorne bringen. Und da haben die was Tolles gemacht, haben ihre Destille umfunktioniert für Desinfektionsmittel, weil da natürlich auch gerade eine extreme Nachfrage ist, und haben Handdesinfektionsmittel hergestellt. Das ist auch so weit geführt, dass tatsächlich auch eine sehr, sehr große Zeitung darüber berichtet hat und die Firma richtig ins schöne Licht auch gerückt hat und die auch sagen, wir wollen zum Teil, wir haben natürlich die Einbrüche, klar, aber wir wollen auch unseren Beitrag leisten in der aktuellen Zeit, darauf reagieren und den Menschen im Endeffekt auch noch was Gutes tun. Also ich sehe das auch als eine Zeit der Chance zu sehen, was können wir denn Gutes auch noch tun. Und das als erste Geschichte von einem Kunden.
Okay, also das Thema umzudenken, jetzt ist das natürlich leicht gesagt, ne? Das ist jetzt natürlich ein Paradebeispiel. Ich meine, das ist dem bestimmt auch nicht in die Hände gefallen. Aber hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man das so als konservatives Unternehmen, also wenn ich jetzt eine Schreinerei habe als Beispiel oder was weiß ich, wie ich solche Gedanken anschieben kann? Weil ich kann mich ja jetzt nicht hinsetzen und sagen, so, die Idee kommt schon zu mir, die will ja gefunden werden und nicht jeder kann einfach seinen Herstellungsprozess in Desinfektionsmittel oder in Atemmasken umbauen.
Also sehr guter Hinweis, da gibt es zwei Ansätze, die man auf jeden Fall fahren kann. Das ist zum einen zu schauen, wo finde ich vielleicht einen Kooperationspartner, mit dem ich gemeinsam so etwas Gutes tun kann, wo ich vielleicht auch pro bono, also mit hingehe und etwas Gutes tue, denn dann kommt auch immer wieder was zurück. Das heißt, da kriege ich auch wieder die Bekanntheit meiner Firma hin und das schaffe es dadurch auch letzten Endes wieder vielleicht spätere Aufträge zu generieren. Und auf der anderen Seite, auch im Online-Marketing ist es sehr wichtig, Prozesse einfach zu Also effektiver zu gestalten und zu verbessern. Das kann zum Beispiel sein, indem ich meine alte Kundenkartei endlich mal nehme und ein ordentliches E-Mail-Marketing aufsetze. Vielleicht habe ich einen riesen Fundus an Kontakten, die ich gar nicht nachgefasst habe, die weißt du, Beispiel bei Schreinereien vielleicht wieder einen neuen Schrank brauchen, neue Fenster, je nachdem, was dort ist, und arbeite das vielleicht mit einem guten Programm einfach mal durch oder optimiere das jetzt von Anfang an einfach mal so, dass ich extrem viel Zeit einspare. Vielleicht auch ein Terminbuchungstool, was ich jetzt einfach implementiere auf die Webseite, um einfach schon jetzt die Zeit mal zu nutzen, die ich habe, um etwas Neues zu entwickeln, um später Zeit und somit auch Kosten zu sparen. Also die Möglichkeit gibt es auch für den Schreiner oder selbst für den Friseur, der jetzt anfängt, der hat natürlich gar keine Buchung, aber seinen Terminbuchungskalender jetzt einzuführen auf der Webseite und damit auch ein Stück weit digitaler zu werden und sogar eine ganze Arbeitskraft einsparen kann, beziehungsweise das, was die Friseuse noch nebenbei machen muss, dann digital abgehalten werden kann und somit auch wieder Kosten spart und somit kann ein Kunde mehr bedient werden. Da gibt es also Ansätze bis ins Unendliche.
Okay, super. Ja, also klar, vielleicht kann ich es nicht sofort anwenden, aber wenn ich es schaffe, die Zeit jetzt zu überstehen und dann kann ich mich vielleicht auch an meine Bestandskunden nochmal wenden, habe ich jetzt rausgehört, einfach das mal zu selektieren. Also das stimmt, da fallen mir ganz viele Unternehmen ein, die quasi nur einmal einen Abschluss irgendwo gemacht haben und danach die Leute liegen lassen, weil natürlich permanenter Neuzufluss stattfindet, was ja auch das Geschäftsmodell ist. Und jetzt kann man ja mal zugreifen, mal anrufen, fragen, wie es so geht. Und dann vielleicht zukünftige Projekte besprechen, weil natürlich, wenn die gemeinsame Ebene schon da ist, ist Geschäfte machen natürlich dann viel einfacher. Super.
Genau.
Liebe Anja, ich würde mal den Ball jetzt zu dir spielen. Du bist jetzt das allererste Mal da im Chancentalk von Level Up. Schön, dass du da bist. Ich habe probiert, dich schon mal anzumoderieren, aber ich denke, es ist viel komplexer und größer. Und da dich die Community ja jetzt noch nicht so kennt, würde ich dich ganz kurz nochmal bitten, nochmal eine ganz kurze Selbstvorstellung zu geben. Was macht ihr? Was machst du in Leitwerk? Was ist eure Passion, Mission? Einfach mal einen kurzen Einblick, dass die Leute wissen, um was es geht.
Vielen Dank und hallo in die Runde. Ja, was zu uns Leitwerk, wer sind wir? Ich komme ursprünglich aus dem Bankensektor, habe also viele Jahre als Kreditspezialistin im Geschäftskundenbereich gearbeitet, habe dort ganz viele Fehler gesehen, die so passieren im Finanzierungsprozess und was eben dazu führt, dass Unternehmen irgendwann in eine Krise geraten. Also das heißt, das Thema saubere Finanzierung. Und habe dort im Prinzip Kunden betreut, alles was individuelle Finanzierungen sind, das ist unser Steckenpferd. Also das heißt, wo man entsprechend große Finanzierung hat, auch kleine Finanzierung, wo man Fördermittel mit einbindet, wo man darauf achten muss, was macht diese Finanzierung mit dem Rating des Unternehmens, wie wirkt sich das auf die Bilanz aus. Ne, das sind alles so Punkte, die wir mit betrachten. Und ja, dann sind wir natürlich unsere zweiten Standbeine. Das ist die Gründungsberatung und die Unternehmensnachfolge. Unternehmensnachfolge entwickelt sich gerade unglaublich, weil natürlich wahnsinnig viele, ich glaube, in den nächsten 2 Jahren sind das über 300.000 Unternehmen, die einen Nachfolger suchen. Und das merken wir natürlich, dass das gerade kippt von Gründern zu Nachfolgern, dass da gefühlt 2 in der Woche bei uns auf der Matte stehen. Ja, und das Thema ist für uns halt, nicht nur einen Businessplan zu schreiben, sondern das Unternehmen immer transparent zu machen und dort Chancen zu suchen oder zu sehen und zu entwickeln und natürlich auch der Blick aufs Risiko. Ne? Als Banker bin ich natürlich immer im Risiko und bin immer am Schauen, wie kann ich das Risiko minimieren, denn in meiner Tätigkeit damals hatte ich nicht die Chance, irgendwie einzugreifen. Und die habe ich eben heute. Ich bin jetzt seit 16 Jahren selbstständig mit meiner Unternehmensberatung. Wir sind ein Team von 4 festangestellten Mitarbeitern. Und das ist ja, was wir unser Tagesgeschäft im Prinzip. Und was wir jetzt momentan so merken, ist, also was sehr erfreulich ist, ist, dass uns keine Aufträge weggebrochen sind. Das heißt, alle Kunden halten noch fest auch an ihrem Vorhaben, an dem, was sie gerade geplant haben. Ein paar Nachfolgen, die verschieben sich ein bisschen. Das ist aber auch gescheit, das so zu machen. Würde auch dazu führen, wenn man jetzt eine Unternehmensnachfolge in den Krisenmonaten macht, dass man keine Fördermittel bekommen kann. Und was aber bei uns natürlich ganz stark ist, ist seit Eintritt dieser Corona-Krise, dass natürlich ja, wir ganz stark gebunden sind mit Kunden und auch ganz vielen Neukunden, die jetzt unsere Unterstützung suchen. Und dort ist natürlich das Erste, wir müssen Ruhe geben und Inspiration. Das heißt, das Erste ist für uns immer Liquidität zu schaffen. das Unternehmen, so dass wir das Unternehmen ruhig durch diese Krise führen können, schauen, dass wir dass wir die Arbeitsabläufe optimieren, dass das Unternehmen weiter produzieren kann. Ne? Also jetzt bei Produktionsunternehmen, es gibt ja Unternehmen, die sind komplett geschlossen, aber bei Produktionsunternehmen gerade ist es ganz wichtig, dass man dort im Prinzip schaut, dass keine Infektionsgefahr besteht, dass man dort bestimmte Dinge, also dass man die Pausen verlegt oder dass man die Arbeitsabläufe anders strukturiert, sodass das Unternehmen weiter produzieren kann. Natürlich auch Lieferanten, die wegbrechen, gerade wenn Unternehmen, die gerade zwar Aufträge haben, aber nicht produzieren können, weil die Lieferanten ganz weit weg sitzen. Und das wird auch ein Ziel werden, ganz stark, dass man sich mehr auf diesen regionalen, lokalen Markt fokussiert, dass man hier eben Lieferanten, die eben in der Nähe sind, akquiriert. Und natürlich dann als nächstes, dass man die Unternehmen fit macht für den Neustart. Und das ist eben sehr schön. Der Ruben hätte jetzt eigentlich nach mir sprechen müssen, weil das ist nämlich genau das, was wir dann machen. Also das heißt, wir schauen, dass wir das alles glatt kriegen und aber gleichzeitig bei diesen auch Fördermittel beantragen oder Darlehen, zinssubventionierte Darlehen jetzt zu beantragen, steht trotzdem auch Investitionen. Also das ist nicht nur, auch diese Förderdarlehen sind nicht nur dazu da, dass man jetzt Betriebsmittel, also laufende Kosten damit deckt, sondern auch Investitionen. Und Investitionen könnten ja jetzt als allererstes sein, wie bringe ich mein Unternehmen dazu, digitaler, ne? Also da einfach anders zu arbeiten. Also die Arbeitswelt wird sich unglaublich verändern. Ja? Und da sind wir eben dran, und dass man schaut, okay, es ist also eine Wahnsinnschance da, also neben dieser Angst, die Unternehmer haben, ist auch ganz viel Pioniergeist da. Ne? Und immer wenn Krisensituationen sind, da ploppt Innovation auf. Ne? Da kommen die ins Denken, dass es man die ganze Zeit nicht gemacht hat. Das läuft jetzt gerade an. Das ist wahnsinnig spannend. Und ich empfinde es, also ich habe so nach der ersten Angst, habe ich einfach das Gefühl, dass unsere Kunden, dass die unheimlich positiv sind und mit uns da Ideen entwickeln. Und ich glaube, da Ruben wird ganz viel zu tun haben.
Okay, das ist natürlich super. Ich habe da noch mal ein paar Fragen mir direkt aufgeschrieben, weil ich glaube, wie gesagt, du sitzt ja dort gerade am Zahn der Zeit, am Puls der Zeit, um genau zu sein. Und da habe ich dann ein paar Sachen, auf die würde ich dort gerne zurückgehen. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, Markus, gib mal uns mal kurz einen Einblick, was dir so aktuell passiert. Stell doch mal kurz dein Unternehmen noch mal kurz vor, weil du bist auch das allererste Mal da, dass auch die Community nochmal weiß, was du machst und mit welchen Fragen sie an dich wenden können. Und natürlich, ihr könnt auch die Fragen stellen an Anja, an Ruben. Dafür sind die Leute da, um eure Fragen zu beantworten. Also nutzt die Chance. Markus.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin Geschäftsführer von der Journext UG und wir sind ein Unternehmen für Backpacking und Reiseprodukte und verkaufen vor allen Dingen im E-Commerce. Also im Moment ist es sogar zu 100% online. Jetzt hat es uns dort relativ schwer getroffen wegen Corona, weil eben die ganzen Reisebeschränkungen, natürlich auch die Bestellungen im Reisebereich, im Backpacking-Bereich sehr, sehr zurückgehen lassen, um nicht zu sagen fast auf null zurückgehen lassen. Aus dem Grund ist es natürlich wichtig, in so einer Situation auch die laufenden Kosten relativ gering zu halten und sich dann an den Tisch zu setzen und wirklich mal zu überlegen, was können wir jetzt machen, um flexibel zu agieren? Wie kriegen wir das hin, diesen Engpass auch zu überstehen? Also wir haben uns jetzt in der Situation auch hingesetzt und überlegt, okay, was für Produkte können die Leute jetzt gebrauchen? Welche Produkte werden jetzt bestellt? Und dort geht es vor allen Dingen darum, dass die Leute zu Hause Sport machen müssen und so weiter. Und wir haben uns versucht, die Flexibilität zu halten, auch dann in solchen Situationen umzuschwingen auf andere Produkte beziehungsweise einfach auch eine neue Marke zu gründen. Was auch extrem wichtig ist, was wir gemerkt haben, als das Ganze mit Corona losging, war China im Shutdown. Also China war über einen Monat komplett zu und dort wurde nichts produziert. Da kam Chinese New Year dazu und danach Corona. Und dort ist es das erste Mal richtig aufgefallen, wie wichtig eine Second-Source-Strategie ist. Also das ist jetzt eigentlich auch ein riesengroßer To-Do für viele Firmen, denke ich, was man aus der ganzen Situation auch lernen kann, dass man sich ein Lieferantennetzwerk aufbaut, wo man auch die Chance hat, auf einen anderen Lieferanten auszuweichen, wenn einer ausfällt. Also das kann zum Beispiel durch regionale Unterschiede sein. Es kann aber auch sein, dass man quasi einfach im gleichen Land zwei verschiedene Lieferanten hat. Es kann immer passieren, dass eine Fabrik abbrennt oder durch irgendwelche Umweltkatastrophen und so weiter dort die Produktion ausfällt. Und das habe ich auch aus meiner vorherigen Tätigkeit gelernt. Das machen alle Automobilbauer so, dass solche Sachen immer in Second-Source-Strategien gemacht werden.
Okay, krass. Also Second-Source fasse ich jetzt nochmal zusammen, dass du halt nie auf einen Zulieferer angewiesen bist, sondern dir dort schon rechtzeitig noch eine zweite Option parat liegt. Und das ist jetzt natürlich, greift ja schon ein bisschen in das von Ruben. Also mich würde dann mal interessieren, wie hast du andere Lösungen gefunden? Wie hast du einen anderen Markt dir erschlossen? Aber hier kommt auch gerade die Frage aus der Community, wie baust du dir denn so eine Second-Source-Strategie aus? Also nimmst du jetzt einfach das Angebot von dem einen, schickst es zum anderen und sagst, kannst du das billiger oder wie stelle ich mir das vor?
Letztendlich geht es bei mir darum, auch Lieferanten in Europa zu finden. Und das ist gar nicht so einfach. Man muss so tatsächlich seine Produkte nehmen, die fertigen, die jetzt auch schon verkauft werden und kann die dort zu verschiedenen Lieferanten hinschicken und denen sagen, genauso wollen wir es produziert haben und macht uns mal bitte ein Warnmuster. Und dort kann man quasi dann Lieferanten zertifizieren und kann sagen, okay, ihr könnt jetzt meinetwegen erstmal 30% von der nächsten Bestellung abhaben, sodass man beide Lieferanten immer in Schach hält und quasi keinen verliert, weil die dann sagen, okay, da bestellt er nie bei uns. Und so kann man den Split zwischen den Bestellmengen auch auf zwei verschiedene Supplier oder Hersteller verteilen und hat somit immer die Absicherung, dass falls einer ausfällt, falls einer zu spät liefert oder die Qualität ist bei einem Hersteller auf einmal nicht mehr da, das, was man sonst geliefert bekommt hat, ist auf einmal völlig, völlig schlecht, dass man dann immer noch die Waren von anderen Herstellern hat.
Hast du damit schon vor der Krise angefangen oder ist dir das erst dadurch bewusst geworden, dass das für Auswirkungen auf dein Unternehmen haben kann?
Tatsächlich kannte ich das Prinzip vorher schon. Ich habe das auch immer im Hinterkopf gehabt, aber durch, wie es so ist, es läuft. und man hat seinen Hersteller bzw. seine Hersteller und rechnet einfach nicht damit, dass sowas kommt. Und genau in der Situation, als die Sache in China losging, ist mir das bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist. Und gerade jetzt in der Zeit, wo man wenige Verkäufer hat und so weiter, bleibt genug Zeit dafür, sich die Lieferanten zu zertifizieren.
Okay, also quasi auch zu selektieren, dann in der Zeit jetzt mal nachzugucken, wo geht die Reise hin und wie packe ich das alles an. Richtig. Okay, super. Bringt mich noch zu einer anderen Frage, weil das genau das beantwortet, was Ruben für uns in der Theorie angestoßen hat. Dass du sagst, okay, ich habe einen Fokus auf dem Reisemarkt, auf den Travel-Markt. Und naja gut, das wissen wir ja gerade alle. Ja, die Travel-Reichweite ist auf Küche und Wohnzimmer beschränkt. Wie bist du dann darauf gekommen, wohin kann ich ausweichen? Was waren so die naheliegendsten Steps? Wonach hast du dir das ausgesucht?
Der naheliegendste Step war erstmal die Knappheit an Atemschutzmasken hier sozusagen zu bedienen. Durch die ganzen Handelsaktivitäten und so weiter habe ich halt sehr, sehr gute Kontakte nach China zu den ganzen Produzenten und konnte dort in relativ kurzer Zeit gute Kontakte akquirieren, die Masken in höchster Stückzahl liefern können. Gefühlt stellt sich dort die deutsche Bundesregierung schwieriger an, als es wirklich ist. Also in China sind Millionen Masken verfügbar und man kann die innerhalb von kurzer Zeit auch hier importieren.
Okay.
Längere Sicht ist es natürlich... wird irgendwann der Maskenbedarf auch gedeckt sein. Deswegen kam jetzt auch ja das Gesetz, dass alle Großveranstaltungen und so weiter bis Ende September, glaube ich, abgesagt sind. Und ich schätze, dass das auch mit Fitnessstudios so sein wird. Und da wir selbst sehr aktiv im Sportbereich sind und genau jetzt vor dem Problem stehen, wie macht man Sport? Die ganzen Fitnessstudios haben zu, alle machen Home-Workouts. Haben wir dort geguckt, was gibt es für coole Produkte, die Leute zu Hause zum Sport nehmen können. Und sind da auch fündig geworden, haben uns dort auch jetzt schon die ersten Lieferanten zertifiziert und Produktmuster schicken lassen und nutzen das jetzt als Chance, dort eine zweite Marke zu gründen, die wir dann parallel zu dem Reisebereich später weiterführen können.
Okay, also quasi jetzt etablieren in der Situation, wo das da ist. Dich. Okay, alles klar. Eine Frage habe ich noch. Auf wie viele Zulieferer sollte man sich dann stützen? Also jetzt für die gleiche Sache, dass du natürlich für einen Reifen jemand anders hast als für einen Sitz, ist klar. Aber wie viele, denkst du, sollte man im Petto haben? Und vor allen Dingen, dass man die natürlich auch, du hast gesagt, ja irgendwie gleichzeitig bespaßen muss. Sonst sagt der eine dann, ey, was ist denn jetzt?
Also die gängige Praxis ist eigentlich eine Second Source, also dass du wirklich zwei Lieferanten hast, die 100% durchqualifiziert sind, die dein Produkt genau gleich herstellen können und denen du auch dann die jeweiligen Slots verteilst, die jeweiligen Produktionsslots. Sobald dann 3, 4, 5 Lieferanten dazukommen, fühlt sich jeder Lieferant so ein Stück weit vernachlässigt und wird dann irgendwann auch mit den Preisen das bemerkbar machen. Das ist immer so eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Umso höher die Abnahmemengen bei einem Lieferanten sind, umso besser sind natürlich die Einkaufspreise. Und wenn man das auf 3, 4, 5 Lieferanten verteilt, hat man nicht die Stückzahlen, die man bei 2 Lieferanten hätte.
Da spanne ich auch den Bogen wieder zurück zu Anja. Das Thema Regionalität, du hast selber gesagt, dann suche ich lieber jemanden im EU-Land, vielleicht sogar im Inland, der mir die gleiche oder bessere Qualität liefern kann. Und darauf habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Fokus. Anna, wie merkst du das oder merkst du das auch, dass natürlich, du hast es selber angestoßen, wie setzt sich das um? Warum kommen die Leute nicht vorher auf die Idee, mal regional zu suchen und jetzt auf einmal schon?
Naja, weil natürlich der Preis sicherlich hier eine Rolle gespielt hat. Also es gibt ja einen Grund, weshalb irgendwann Produktionen nach China oder nach Indien verlagert wurden und warum man von dort die Produkte bezieht. Ja? Es ist ja auch bekannt, dass man eine durchschnittliche Jeanshose hat, egal ob die vom Kick ist oder ob das eine Designer-Jeans ist, die hat ungefähr 80.000 Flugkilometer auf dem Buckel, bevor die bei uns im Laden liegt. Ja? Und das passt ja dann noch wieder zu diesem Thema Umwelt. Ne? Da wird sich ganz viel verändern. Ne? Also ich finde es gut, weil es wird unsere Wirtschaft stärken. Denn Wirtschaft besteht ja immer aus Produktion und Konsumieren. Und wenn wir hier in Deutschland produzieren, dann stärken wir ja auch unsere Wirtschaft. Also ich glaube, dieser Trend zum Regionalen, der geht ja jetzt auch schon ein bisschen eine Zeit, dass man sich mehr darauf besinnt, dass es nicht unbedingt billig sein muss, sondern es sollte aus dem Ort kommen vielleicht, wo ich, ne, also gerade was Lebensmittel angeht, ist das ja schon ein Trend. Und das finde ich eigentlich jetzt gut, dass das sich jetzt gerade so entwickelt. Ne?
Ja klar, also preiswert. Ne? Es muss den Preis wert sein dann. Ist ein großes Thema. Natürlich zieht sich das dann auch durch die ganze Gesellschaft. Also jemand, der sagt, du, am Ende des Monats ist bei mir so knapp auf Kante, deine Regionalität kannst du mal, so nach dem Motto, weil ich habe gar kein Geld dafür übrig, ist natürlich auch ein interessantes Thema, können wir dann nochmal drauf eingehen. Ich habe hier gerade noch eine Frage bekommen an den Markus. Kommt von Daniel, danke Daniel. Nutzt ihr sogenannte Einkaufsgruppen? Kannst du damit was anfangen? Weißt du, was eine Einkaufsgruppe ist? Also hier geht es darum, dass Firmen sich zusammenschließen, um quasi im Einkauf bessere Konditionen auswirken zu können.
Der Begriff per se sagt mir jetzt erstmal nichts und bisher benutzen wir das auch nicht. Also mir ist das nicht bekannt.
Ja, also geht wahrscheinlich dann auch mehr in die Richtung, wenn du Sachen machst, die irgendwo unisex sind. Also wenn quasi mehrere das Gleiche kaufen oder den gleichen Rohstoff, ne, wenn alle irgendwie wenn alle Stahl kaufen und daraus was Eigenes bauen, dann haben ja trotzdem alle den Einkaufsrohstoff, aber du bist ja dort schon sehr individuell.
Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es geht dort um ganz normale Handelsware. Das bedeutet, wenn man Ware einkauft von Marken zum Beispiel, dass man die einfach günstig einkauft und dann teurer verkauft. Das ist aber nicht das, was wir machen. Wir machen Private Label. Das bedeutet, dass wir unser eigenes Logo drauf machen und eine eigene Brand, also eine eigene Marke dahinter aufbauen. Und dort ist es natürlich schwer, dort sich die Produktionskapazitäten mit anderen zu teilen. Weil es sind unsere Produkte, die sind individuell von uns designt und angefertigt. Und das kauft er quasi, das kaufen nur wir ein. Das ist einfach der
Wunsch. Da wäre sonst doof, ja. Genau. Alles klar. Genau, also wenn wir nochmal die Fragen haben, wir springen dann natürlich, kommt ein bisschen Zeitversetzt, der eine oder andere braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, um die Frage erstmal in Worte zu fassen. Also deshalb nicht wundern. Anna, jetzt wo wir es trotzdem nochmal bei dir. Danke, dass du kurz die Unterbrechung zugelassen hast. Jetzt habe ich durchaus doch auch mal Zugriff auf Facebook und dann sehe ich natürlich, was dort an Inspiration, Motivation und natürlich auch auf einmal sind aus 80 Millionen Bundesbürgern 80 Millionen Futtermittelexperten geworden. Und da kursieren natürlich die interessantesten Meinungen zu dem, was jetzt passiert, regional, national und auch landesweit, sage ich jetzt mal. Wie schätzt du das als Expertin ein, was jetzt an Fördermaßnahmen extra ergriffen wurde? Wie sollte man damit umgehen? Was sind so die Goes, was sind die No-Gos? Und was sollte man dann vielleicht mal grundlegend betrachten, bevor man jetzt sagt, oh ja, 1.000 Euro, 9.000 Euro, ching, ching, ching. Weil ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel gefährliches Halbwissen gerade unterwegs.
Ja. Also es ist natürlich so, dass man generell nicht mehr Fördermittel oder Zuschüsse einwirbt, als man tatsächlich benötigt. Das bedeutet, wenn ich einen gewissen Umsatz mache, ich ziehe meine laufenden Kosten ab und das, was dann unten nicht gedeckt ist, das ist das, was ich mir als Zuschuss holen kann. Also jetzt gerade so für diese 9.000 Euro, wo jetzt jeder losrennt, da sollte man natürlich genau hinschauen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Planung. Ne? Also auch wenn wir heute sagen, wir können momentan nicht 3 Monate vorausplanen. Das ja. ist einfach gar nicht möglich. Ne? Aber dass man das schon irgendwie realistisch einschätzt und natürlich, wenn diese Zeit vorbei ist, dass man dann schaut, also wenn man, dass man, ob man mehr beantragt hat und das Geld muss man einfach zurückgeben. Ne? Also ich glaube schon, dass es Prüfungen, es wird Stichproben geben. Und dort sind wir dann natürlich im Bereich Subventionsbetrug. Also man sollte schon schauen, also es gibt schon, ich habe auch da diverse schon gehört, die gesagt haben, ne, das nehme ich doch mit, auch wenn ich es nicht brauche. Aber ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, nee, ich habe Rücklagen und das brauche ich jetzt gerade nicht. Ne? Also das lasse ich, also auch das gibt es. Aber generell gilt es eben nicht nur, ich kann jetzt hier ein zinsloses Darlehen holen für so und so viel, und das nehme ich jetzt einfach mal. Also ich darf damit keine alten Verbindlichkeiten ablösen, zum Beispiel.
Okay.
Das sind eben solche Dinge. Oder viele, die dann sagen, ach ne, dann spare ich jetzt mal meine Kontokorrentlinie schön nach unten, die ist mit 10% verzinst. Und dann nehme ich auch was von der SAB. Das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Und da muss man einfach aufpassen, dass man sich dann dort nicht angreifbar macht. Also wir wissen nicht, wie die Prüfungen danach aussehen werden. Aber es wird Prüfungen geben. Und sei es, es sind stichprobenweise. Ne?
Ja. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Subventionsbetrug ist auch in der Fahndung dann oder im Nachgreifen noch eine der schwerwiegendsten, also die härteste Art der Durchgreifung im deutschen Gesetz, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Ist Straftatbestand, ja.
Ja, also das vielleicht als kleiner Appell, guckt euch das genau an, wendet euch zum Beispiel an die Anja oder an euren Fördermittelberater oder Hauptsache jemand, der Ahnung hat. Ja, und das ist meistens nicht der Kollege aus dem Facebook-Chat, weil dort darf jeder was schreiben, ungeprüft, unzertifiziert, und geht gerne mal in den Dialog. Ich weiß nicht, bietet ihr da auch Gespräche an, wo man erstmal fragen kann, was kann ich nutzen, was darf ich nutzen, was macht überhaupt Sinn?
Ja, auf jeden Fall. Also wir unterhalten uns immer mit dem Kunden telefonisch über Zoom. Das ist ja völlig unproblematisch und da fallen auch keine Kosten an. Ne? Also man klopft das erstmal ab, schaut, was können wir denn machen, was wäre denn jetzt der richtige Weg, bevor wir dann dort einen zweiten Schritt gehen.
Alles klar, super. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Also wenn ihr im Nachgang nochmal Fragen habt, um eure Situation zu beleuchten, falls ihr Unternehmer seid, Selbstständige oder mehrere Mitarbeiter im Unternehmen habt und gerade nicht so richtig wisst, wohin und ist das schon förderfähig, ist das grenzwertig, dann einfach mal in den Kontakt treten und die Anja oder ihr Team fragen, was geht und sollte man das machen. Oben besteht die Möglichkeit auch bei dir, wenn ich jetzt vielleicht sage, okay, also mir fällt jetzt gerade die Decke nicht auf den Kopf, im finanziellen Sinn, sondern ich komme jetzt schon über die Zeit, ich kann meine Leute bezahlen, ich kann meine Verbindlichkeiten bezahlen und ich gucke nach vorne. Wie fängt man dann am besten sowas an?
Was genau? Also die Marketingmaßnahme oder was meinst du, fängt man am besten an?
Ja, das, was ich mit dir anfangen würde, sei jetzt mal, warum ich überhaupt dann mit dir jetzt in Kontakt treten sollte, weil ich habe gerade ganz viele andere Sachen zu tun, also so wie auch schon davor und so wie ich auch danach wieder ganz viele andere Sachen zu tun haben werde, weil immer ist irgendwas. Wie fängt ihr das am besten an und kann man dich dort auch einfach mal fragen, ob es dort eine Idee gibt oder wie würdest du das am liebsten haben?
Ganz wichtig natürlich, ähnlich wie bei dem Förderprogramm, erstmal einen Ist-Zustand auch zu ermitteln. Es ist ja auch nur sinnvoll zu schauen, wenn man jetzt was Neues ausprobieren will, wo ist denn das Alte und wie gut wird das Alte auch schon gemacht? Also natürlich auch im Marketing, um dann auch zu sehen, okay, wo haben wir denn auch eine potenzielle Zielgruppe überhaupt? Also das ist natürlich auch immer ein Erstgespräch, welches wir auch komplett unverbindlich machen, aktuell auch eher über Zoom und Telefonie, gerne dann wieder auch persönlich, weil das für uns sehr wichtig ist, die Partnerschaftlichkeit dort hochzuhalten. Wir sind immer gerne auf Augenhöhe und das funktioniert aber auch, dass man einfach mal schaut, okay, welche potenziellen Zielgruppen gibt es denn? Wie können wir vielleicht auch mal neue noch mit ansprechen? Und tatsächlich ist das, schön gesagt, gerade eine Chance. Wir haben dort die interessantesten Sachen erlebt, also zum Beispiel auch Naturstein, der online verkauft wird, was man nicht gedacht hätte, was über einen Online-Shop funktioniert. Das sind
der arme Postbote.
Bitte?
Der arme Postbote.
Das wird dann schon richtig geliefert, keine Angst, das geht nicht über DHL.
Okay.
Aber tatsächlich gibt es dort auch Sachen, die vorher jeder gesagt hätte, das funktioniert nicht. Und natürlich der Branche jetzt zugute kommt, denn die Leute planen ihren Garten, die planen die Terrasse, die wollen jetzt was umsetzen und sagen, ach cool, ich kann mir das jetzt mal online ansehen. Also ganz viele Unternehmen haben ja tatsächlich so eine Philosophie von, komm zu unserem Fachhandelspartner und schau es dir vor Ort an. Das ist aber nicht das, was der Kunde will, der vielleicht jetzt einfach auf der Couch liegt und durchsippen möchte oder natürlich jetzt auch in der Quarantäne oder Ausgangssperre das gar nicht machen kann. Und das natürlich wieder mal eine Chance ist zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht eine bessere Transparenz zu meinem Produkt herstellen?
Alles klar. Führt mich zu einer anderen Frage. Markus, du kennst dich ja nur im E-Commerce, im Online-Bereich sehr, sehr gut aus. Jetzt natürlich im Travel-Equipment nicht, aber gehen ansonsten die Online-Umsätze nach oben? Merkt man das, dass die Leute zu Hause sind und, ich sage jetzt mal, Langeweile haben?
Man muss sagen, das ist echt von der Produktgruppe abhängig. Also wir haben auch einen Kunden in einer Nahrungsergänzungsmittelbranche und dort merkt man extrem, dass die Leute sich die Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel holen. Also das ist wirklich extrem branchenabhängig und man merkt auch einfach, dass bei den, sagen wir mal, normalen Produkten der Umsatz schon bei vielen, vielen Leuten zurückgeht. Gerade weil auch solche Services wie Amazon und so weiter ihre Lieferversprechen im Moment nicht einhalten. Also es dauert teilweise bis zu 10 Tage, bis die Produkte versandt wurden, die sonst innerhalb von 24 Stunden an der Haustür waren. Und das Ganze merkt man einfach extrem im Onlinehandel.
Alles klar, okay, sehr spezifisch. Ja, aber das stimmt. Also in der aktuellen Situation, ich habe gerade mal drüber nachgedacht, was habe ich denn jetzt gemacht, weil ich sonst nicht gemacht habe. Und ich habe in meinem Bücherregal geguckt und habe festgestellt, dass ich im Laufe der Jahre ganz viele Bücher verliehen habe und die bestimmt aus unverantwortlichen Gründen nie ihren Weg zu mir zurückgefunden haben. Und jetzt habe ich quasi mein Bücherregal mit meinen schon bestehenden Büchern, die mir wichtig waren, wieder aufgefüllt. Und das ist halt auch eine Sache, hätte ich im Alltag nie gemacht. Und ob das jetzt natürlich in die spezifische Gruppe oder gelesen wird, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn die Leute dann Zeit haben, wer weiß. Okay. Ich hätte mal noch eine andere Frage. Jetzt haben wir ja viel über euren spezifischen Bereich geredet. Trotzdem seid ihr alle Unternehmer und kennt bestimmt auch den einen oder anderen. Wir sind ja hier, um den Austausch zu fördern, um das Miteinander zu fördern und halt auch, um was weiterzugeben. Ja, also ihr merkt, dass ihr gucken viele Leute zu. Trotzdem traut sich nicht jeder, seine Frage zu stellen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal ist es dann besser, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, um dort vielleicht ein bisschen, du bist nicht allein. Ja, also ich habe ganz oft, ich habe ja im Finanzbereich auch eine gewisse Erfahrung und bei uns ist auch gerade ganz viel los. Die einen wissen nicht, wie es weitergehen soll, die anderen sagen, ich habe so viel Zeit, ich habe jetzt mal einen Plan gemacht. Aber alle haben immer das Gefühl, ihre Herausforderung trifft nur sie und reden da nicht so gerne drüber. Ist euch im Unternehmerumfeld, das Ganze anonym natürlich, was sind euch für Geschichten aktuell noch passiert oder wo ihr hört, was so andere betrifft und vielleicht, wie sie es gelöst haben? Wir sind ja im Chancentalk, was man daraus machen kann. Ihr dürft jetzt frei reinrufen.
Ich sage mal einfach so, auch das, was natürlich regional hier passiert, die normalerweise als Restaurants und Ähnliches, die keine Möglichkeit haben, Leute reinzulassen oder vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, einen Lieferservice selbst zu machen, doch jetzt eine Chance gefunden haben, entweder über Abholung oder sich einfach auch bei Lieferando mit noch melden zu lassen oder dort einfach reinzubringen. Und ist tatsächlich auch wieder eine Chance, um neue Restaurants auszuprobieren, also gerade regional, ohne dass man weggeben kann. Also eigenes Beispiel gewesen und tatsächlich ein extrem guter Fund dadurch, was man sonst nicht so leicht gemacht hätte. Der Mensch ist ja immer so auf seine eigenen Wege so ein bisschen orientiert und möchte ungern was Neues ausprobieren. Bei einem Lieferservice, da sagt man schon schnell mal wieder, ach Mensch, du, auf die Pizza von Hersteller XY habe ich jetzt weniger Lust. Ich will jetzt mal einen richtigen Italiener ausprobieren, vor allem, wenn er den gleichen Preis hat. Also das tatsächlich dort auch als eine Chance mit zu nutzen, vielleicht etwas zu machen, was man sonst nicht macht, also wie gesagt, Foodora, Lieferando etc., sich dort auch mal listen zu lassen, um den Mehrwert dort auch weiterzugeben und vielleicht potenziell neue, langfristige Kunden auch zu akquirieren, auch das ist halt sichtbar, also das passiert genauso.
Das stimmt, da habe ich auch eine schöne Anekdote, ich wohne ja im Herzen unserer schönen Stadt und hier gibt es auch einen Italiener und der hat quasi wie kleine Visitenkarten, also die sind jetzt nicht ausgefeilt, aber hat er drucken lassen. Und hat er quasi im direkten Umfeld, hat er draufgeschrieben, gibt 20% Rabatt auf die gesamte Karte, die findest du im Netz dort, diese Handynummer, und hat die hier in alle Briefkästen, an alle Autos rangeklemmt im Umkreis. Und ich war heute tatsächlich unten, weil das mit dem Essen bei uns nichts geworden ist, und habe dort heute tatsächlich mir dann eine Pizza geholt, wo ich nie vorher dran gedacht hätte, jetzt dort um die Ecke hinzugehen. Aber ich hatte die Karte eh im Briefkasten und dann behältst du die halt erstmal. Und das kommt natürlich jetzt nochmal ganz anders, als wenn das dieser klassische Flyer von irgendeiner Kette XYZ, der eh alle 3 Wochen mal kommt, wo dann super Spar-Kombi-Jumbo-Angebot drin ist. Ja, und ich denke, das hat ihm schon was gebracht. Und so ein paar Karten drucken kostet nicht viel Geld. Anja, gerne.
Ich habe ein Unternehmen, das finde ich mega spannend, weil der erfindet sich jedes Mal selbst, also neu. Und das ist ja das auch, worum es momentan geht, dass wir alte Pfade, die schön gemütlich eingetreten sind, verlassen. Und also wir hatten ja 2009 schon mal eine Wirtschaftskrise. Und das war damals, eine Lackiererei. Die haben für die Automobilindustrie gearbeitet, haben Interieurteile lackiert und die 2009 ist es ja komplett zusammengebrochen. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht auch so an die Abwrackprämie, um das dann wieder anzukurbeln. Es ist schon ein paar Tage her und der hat sich damals gedacht, okay, Automobil bricht gerade zusammen, hat 45 Mitarbeiter gehabt und hat gedacht, was mache ich jetzt? Und hat dann angefangen, Medizintechnik zu lackieren. Also Oberflächenbeschichtung zu machen und für Küchenfronten haben die lackiert. Und mittlerweile hat sich das so entwickelt, weil der Küchenhersteller hat irgendwann gesagt, ach, in China oder in Frankreich oder irgendwo geht das noch günstiger. Und haben die gesagt, naja gut, wenn die mit uns nicht mehr wollen, bauen wir halt selber Küchen. Ne? Und die bauen jetzt so ganz, ganz individuelle Küchen. Also zum Beispiel einer, der wollte, hat gesagt, ich will in einem Holzhaus, ich will eine Küche haben, die soll gleichzeitig die Treppe sein. Sowas bauen die. So völlig einzigartige Sachen. Und im Medizinbereich sind die mittlerweile so weit, dass die jetzt selber die Kunststoffteile herstellen. Also das heißt, die haben sich komplett neu erfunden. Und das Team von damals ist eben auch heute noch mit am Start. Die lieben das. Die bindet man dort unheimlich gut mit ein. Und jetzt kam ja nun Corona. Was haben die gemacht? Die haben sich zusammengesetzt, haben natürlich, und das darf man eben auch nicht unterschätzen, Mitarbeiter, also Angestellte, bei denen löst das eine unheimliche Angst aus, weil die können nicht eingreifen. Das ist so, wie wenn man Flugangst hat. Ne? Ich kann im Auto, da habe ich das Steuerrad selbst in der Hand und im Flugzeug muss ich mich darauf verlassen, dass der da vorne weiß, was er tut. Ja, und hier kann man Mitarbeiter, gerade wenn die jetzt auch vielleicht zu Hause sein müssen wegen Kindern, die kann man unheimlich gut einbinden, neue Ideen zu entwickeln, denn die beobachten das Ganze die ganze Zeit, halten wahrscheinlich ihren Mund, was man alles noch so machen könnte. Und wenn man das gut organisiert, kommen da richtig coole Sachen raus. Und zwar haben die jetzt, hat dieses Team, dieses Unternehmen, die haben jetzt gleich 3 Patente angemeldet. Die haben sich überlegt, was braucht man denn so, wenn Corona vorbei ist. Es wird nicht ganz vorbei sein, weil die Welt hat sich verändert durch diesen Virus. Wir sind alle unheimlich aufgeklärt. Wir wissen, welche Probleme entstehen. Das heißt, wir ändern ja unsere Arbeitswelt auch und es wird sich auch unser Verhalten verändern. Und die haben sich überlegt, okay, was können wir denn für Produkte machen oder herstellen, die Arbeitswelt erleichtern vor Viren und Bakterien schützen. Und da haben die 3 Produkte entwickelt, zusammen und haben jetzt 3 Patente an den Markt gebracht. Und jetzt fangen die an, schon hier total hemdsärmlich eine Produktion aufzubauen dafür, ne? Weil die wollen das schnellstmöglich an den Start bringen. Also auch das geht, man kann dieses Negatives, diese Angst, egal in welcher Branche, natürlich ist es schwierig, wenn ich jetzt ein Nagelstudio habe. Ne? Da kann ich solche Dinge machen, wie ich mache eben einen Spritzschutz. Wobei man sagen muss, dass die Geräte, die Handgeräte, für die das Licht tötet Viren ab. Ne? Aber da kann man ganz viel nur so mal eine Info.
Gut, dass wir eine Frau dabei haben, das ja. Habe ich jetzt nicht gewusst.
aber da kann man, egal in welcher Branche ich bin, ich muss mir Gedanken machen, was kann ich zusätzlich vielleicht anbieten, was habe ich eigentlich immer so vieles, haben wir so in Gedanken schon in uns, haben es aber nie aufgegriffen. Und das sehe ich eben bei Kunden von mir, wie die damit umgehen und da tolle Ideen entwickeln.
Das ist ein ganz toller Punkt, also auch an die Community. Gebt uns mal einen Daumen hoch oder ein Herzchen, wenn das bei euch im Unternehmen ähnlich gehandhabt wird. Weil ich fasse das nochmal zusammen, weil ich kenne ganz viele Unternehmer, die jetzt in dem stillen Kämmerchen sitzen oder vielleicht sich mit anderen Unternehmern austauschen und sagen, oh, was mache ich nur, ich habe keine Idee. Frau, Mann, hast du eine Idee? Und dann kommt nichts. Statt dass sie einfach mal in die Firma gehen oder die Mitarbeiter mal anrufen, weil die natürlich, das ist ja völlig banal, also die haben das Ohr ja an der Straße. Die kennen auch ihre Maschinen und den Bedarf und die haben ja teilweise auch, als Geschäftsführer bist du teilweise ja gar nicht mehr an jedem Kunden dran, weil du dafür ja Spezialisten im Unternehmen hast. Und wenn du zum Beispiel einen Vertrieb hast, dann schick den doch mal raus zu fragen. was die Leute bewegt. Ja, also was quasi jetzt nachgefragt wird, was vielleicht noch eine gewisse Nähe hat zu deinem Produkt oder zu deiner aktuellen Dienstleistung. Und gleichzeitig, lieber Arbeitnehmer, sprech das doch einfach mal an. Ja, also ich als Geschäftsführer bin da sehr froh, wenn dort Impressionen von unten kommen. Und vielleicht ist auch gerade in eurer Firma ein bisschen mehr Trubel, wenn vielleicht sogar schon Kurzarbeit da ist etc., wo vielleicht der Chef jetzt auch gerade nicht die eigene Initiative hat oder den Fokus zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal gönnerhaft die Runde und sammle mal alle Meinungen ein, dann ruhig auch mal den Schritt auf die Chefetage zugehen. Das wird bestimmt gewürdigt und wie Anja schon gesagt hat, die Zeit geht weiter und die wird nicht wieder wie vorher. Das ist auch ein ganz super Argument gewesen, das hört man auch oft. Aber trotzdem wird es eine Zeit danach geben und dann, wenn ich vielleicht sage, okay, mein Unternehmen muss ich vielleicht doch verkleinern, dann baue ich natürlich auf die Mitarbeiter, die sich in dieser Zeit als krisenfest und vielleicht sogar als ein bisschen kreativ und vor allem konstruktiv gezeigt haben. Also ruhig mal ran. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten, die ihr dort schafft. Und nicht gefragt habt ihr schon. Ja, Marvin, gibst du mir mal noch ein paar Fragen durch? Weil so langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende. So schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Die Zeit fliegt immer wie verrückt in dem Dialog. Also wenn ihr wirklich noch was habt, was ihr wissen wollt, was ihr den Markus, Anja, Ruben fragen wollt zu den Themen oder allgemein ein bisschen Erfahrung drumherum haben wir ja trotzdem, dann schreibt das gerne jetzt in die Kommentare, dass wir das noch zum Abschluss quasi mitnehmen können. Und bis es soweit ist, hat vielleicht noch der ein oder andere von euch noch eine Anekdote. Herr Markus, du hast noch was.
Was ich gemerkt habe, ist, dass im Moment eigentlich Corona das einzige Thema ist, was alle beschäftigt. Wenn man aber jetzt mal so 3-4 Monate zurückdenkt, gab es noch sehr, sehr viele andere Themen, die die Menschen beschäftigt haben. Und vor allen Dingen in der Zeit davor war das eben die ganze Sache mit Umweltschutz. Und ich denke, für alle da draußen, die auch ein Unternehmen haben, die in einem Unternehmen mitarbeiten, ist es vielleicht auch jetzt der Zeitpunkt, dort ein Stück weit nachzudenken, was kann man tun, dass mein Unternehmen nachhaltiger ist. Also es gibt mittlerweile extrem viele Technologien, die aus recycelten Plastik Sachen herstellen und so weiter, wo man jetzt die Zeit hat, um sich damit zu beschäftigen. Also ich denke, man sollte auch die Themen, die vor Corona wichtig waren, die kommen auch danach wieder. Das ist jetzt so ein eine vorübergehende Geschichte. Und wenn man sich jetzt damit beschäftigt, ist man dann später bereit, auch genau den Bedarf der Leute, der wiederkommt, auch damit zu bedienen.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Impuls, also einfach in der Zeit mal zurückzugehen, zu gucken, bevor alles überschwemmt wurde, mit was haben wir uns da eigentlich beschäftigt und das nicht aus den Augen zu verlieren. Das stimmt natürlich, dass vielleicht die eine oder andere Idee schon fast vor der Umsetzung war und jetzt einfach zugeschwemmt wurde mit dem aktuell brisanteren Thema quasi. Ja, das ist ein super Aspekt und ich sehe es jetzt hier auch gerade wieder in den Kommentaren. Daniel sagt, wir haben 120% Aufträge, also es ist ohne Ende zu tun, da komme ich gar nicht dazu zu inspirieren. Das ist natürlich bemerkenswert und positiv. Also ich denke, wenn es so gut geht, dann gibt es dort gerade andere Baustellen, als die jetzt gerade aktuell da sind. Aber freut mich für euch, das ist super. Und zeigt ja auch, dass es anders geht. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, gerade wenn ihr viel in den sozialen Medien unterwegs seid, passt dort ein bisschen auf. Weil wenn wir uns mal überlegen, wer hat denn die meiste Zeit, in ein soziales Netzwerk zu schreiben? Sind das die, denen es gerade schlecht geht, die nichts zu tun haben? Oder sind das die, die gerade volle Latte trotzdem weiterarbeiten, einen Impuls nach dem anderen umsetzen und machen und tun? Wer hat denn überhaupt die Zeit, die Netzwerke zu füllen? Und jetzt überlegt euch mal, wer von den beiden welche Richtung, positiv oder negativ, dort reinkippt und dass ihr euch da nie erschlagen lasst von dem Gefühl, oh, es geht insgesamt schlecht. Sondern ich glaube einfach, dass die Leute, die vielleicht gerade eher was Bedenken haben, die Angst haben, einfach in der Mehrzahl sind, weil sie einfach auch die Zeit haben und das äußern wollen. Eine schlechte Nachricht verbreitet sich um das 30-fache schneller und weiter als was Positives. Hannes, Gründung und Beratung läuft. Danke Leitwerk und Ruben für die Chance. Super. Interessante Frage. Die geht an dich, Anja. Werden diese aktuellen Förderungen bevorzugt behandelt seitens euch, seitens der SAB oder wer da die richtige Adresse ist? Oder wird das alles nacheinander, so wie es reingekommen ist, behandelt?
Nein, die Sachen werden natürlich bevorzugt behandelt. Also das ist auch bei uns so. Und bei der SAB, dort ist, glaube ich, jeder Mitarbeiter abgezogen, in die Corona-Zuschüsse und diese Corona-Darlehen zu bearbeiten. Ich weiß, dass die auch an den Wochenenden arbeiten. Also ich habe einen Kunden von mir, der hat Sonntagabend 8:45, also 20.45 Uhr, einen Anruf von der SAB bekommen. Und die haben sich entschuldigt, sorry, dass wir jetzt noch anrufen, aber wir würden das gerne auch. Also die sind unheimlich dran. Und natürlich ist es für uns, also für jemand, ich sag mal, dem der Frack brennt, da sind natürlich 2-3 Wochen Bearbeitungszeit, das ist heftig. Ne? Also wenn ich ein Reisebüro habe, die 0 Einnahmen haben, das ist natürlich total schwierig. Und ich kann es leider auch nicht ganz nachvollziehen. Es gibt Kunden, die ich später beantragt habe, die eher das Geld haben und welche, die später beantragt, also die eher beantragt haben und immer noch nichts haben. Ne? Also das weiß ich momentan nicht, aber ich glaube auch, das ist eine Riesenherausforderung für die SAB und für die Mitarbeiter dort. Und ich glaube, die geben auch wirklich alles.
Super. Also glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls. Natürlich sind das irgendwo öffentliche Stellen, aber die können ja jetzt auch nicht von heute auf morgen dort ihre Mitarbeiterzahl verdoppeln, nur weil sie jetzt gerade viel, viel mehr gebraucht werden. Und letztendlich arbeiten dort ja dann auch bloß Menschen, die ihr Bestes geben und natürlich auch trotzdem eine enorme Verantwortung haben, weil die Fördermittel sind ja nur die Gelder von allen Menschen. Und da kannst du nun mal nicht jeden einfach durchwinken, sondern es muss ja schon hingeguckt werden. Und das dauert halt dann auch seine Zeit. Ich will gar nicht wissen, gibt es Zahlen, wie viele Anträge eingehen? Weiß man das?
Also ich, da hätte ich nachgucken müssen vorher. Ich glaube aber nach 2 Tagen oder so hat man schon gesagt, das waren dann, glaube ich, schon um die 60.000 Anträge. Also das ist schon enorm. Aber ich kann, also darf ich mich nicht drauf festnageln, das ist, da ist natürlich klar, fast jeder beantragt. Ne? Jeder, der jetzt in irgendeiner Form eine Einbuße hat, beantragt.
Kannst du uns vielleicht die Zahlen im Nachgang noch in die Kommentare schreiben, dass die Leute die News dann trotzdem aus einer sicheren Quelle erfahren?
Dass ich das nochmal nachsuche.
Ja, das wäre ganz lieb. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wenn wir Zahlen haben, dass die belegbar und nachvollziehbar sind. Okay. So, Grüße gehen erstmal raus an unsere ganzen Top-Fans, den Sascha, den Ralf etc. Da muss man ja auch die immer die Stange halten. Super, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Okay, also das waren jetzt, glaube ich, hinten raus nochmal total coole Impulse. Mindset, Einstellung spielt dort natürlich auch was mit rein. Also klar, du kannst natürlich mangelndes Geld, nicht mit deiner Einstellung, es wird schon und positiv und das Universum schickt mir was wegschicken. Aber die Frage ist letztendlich auch hier wieder, auf was fokussierst du dich und mit wem unterhältst du dich? Und wenn du dich natürlich dann nur mit anderen Menschen unterhältst, die vielleicht gerade gefrustet sind, denen es nicht so gut geht, die vielleicht Kurzarbeit haben, dann macht das deine Situation und deine Motivation auch nicht unbedingt besser und das wirkt sich ja dann auch wieder auf andere Sachen aus. Also dort positives Umfeld suchen. Wir können euch leider gerade mit unserem Potenzialforum nicht unter die Arme greifen, weil natürlich auch das aktuell verboten ist. Aber auch da war der Marvin wieder fleißig und der Olli. Wir werden mit dem nächsten Potenzialforum die Möglichkeit haben, das komplett digital auch untereinander abzuhalten, dass wir quasi die Gruppenatmosphäre auch im Netz erzeugen werden. Also zumindest habe ich das so heute rausgehört, will ich mir jetzt auch nicht ganz drauf festnageln, aber ich glaube, dass wir sowas hinkriegen. Drückt auf jeden Fall die Daumen und schaut dann am Mittwoch wieder rein. Ja. Habt ihr noch was, was euch jetzt noch eingefallen ist, wo ihr sagt, das möchte ich den Leuten auf jeden Fall noch mitgeben, aus meiner Stelle, einfach mal so von Mensch zu Mensch?
Einfach die Kreativität mal nutzen. Also wirklich zu überlegen, habe ich eine Möglichkeit von den, wie gesagt, Zielen, die ich normalerweise auch anpeile, vielleicht diesmal mal nicht nur Verkauf, sondern eben mein Markenimage, vielleicht auch meine Kundenbindung, vielleicht einfach was Positives zu hinterlassen. Was könnte ich jetzt in der Situation noch machen? Also natürlich schwer gesagt, wenn es einen jetzt erschlägt, aber es gibt schon sehr gute Beispiele. Wir haben heute einige auch erwähnt, was schon möglich ist. Und ich glaube, irgendwas geht immer. Und das würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, das auch zu finden und auszuprobieren. Denn es wird auf jeden Fall weitergehen.
Alles klar. Markus?
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also der Tipp einfach an alle, nutzt die Zeit, die jetzt durch eventuelle Umsatzausfälle oder freie Kapazitäten entsteht, mit euren Mitarbeitern, mit euren Leuten zusammen und setzt euch ran und versucht, das Unternehmen einfach ein Stück weiterzubringen. Ne? Überlegt, was können wir noch machen, um aufs nächste Level zu kommen. Und wenn man jetzt die Zeit nutzt, dann kann die Zeit nach Corona einfach nur gut werden.
Hast du den Chat nebenbei an?
Nee.
Das ist ja witzig, weil der Sascha hat gerade das Gleiche in die Kommentare gepostet, dass nach der Krise oder nach der Situation auf jeden Fall besser wird, als es auf jeden Fall jetzt ist. Und das deckt sich natürlich damit ganz gut. Anja, Hast du noch ein paar positive letzte Worte? Ein völlig falscher Ansatz.
Da reicht, glaube ich, die Zeit nicht. Also was natürlich, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich jetzt dran setzt und die Unternehmen ihre Krisenresilienz, also das heißt ihre Widerstandskraft für solche Situationen stärken. Und also das heißt, ne, Arbeitsumfeld, was kann ich machen, worin sollte ich investieren? Sich einen Plan zu nehmen und die Ruhe vor allen Dingen. Wir sind jetzt so entschleunigt, also auch wir, wo wir ja quasi fast rund um die Uhr arbeiten, sind trotzdem entschleunigt, weil irgendwie ist das Leben gerade langsamer. Und wenn ihr innovative Ideen habt, es gibt da eine sensationelle Förderung bei der SAB, das nennt sich Markteinführung innovative Produkte für junge Unternehmen bis 75% Zuschuss für diese, also was heißt für die Prototypen, für Zertifizierung, für Markteinführung, ne? Patentanmeldung und sogar Einstellung von Designassistenten oder Vertriebsassistenten. Das heißt also auch in so einem Programm könnte man auch die Leistung vom Ruben zum Beispiel mit unterbringen. Und wenn man seine Leute gut bezahlt, kriegt man sogar noch 10% dazu. Also es ist gigantisch, was da ist, bis 150.000 Euro bei jungen Unternehmen. Da gibt es unheimlich viele Chancen und es gibt noch viele andere Programme, die Innovation fördern. Wenn da jemand eine Idee hat, einfach mal anrufen.
Ja, das ist bestimmt ein Thema.
Sag ich gern was dazu, was es da alles gibt.
Ja, super. Das sollte man bestimmt nochmal aufgreifen. Das ist auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, dort fehlt es einfach auch an Durchblick und Transparenz. Obwohl der Paul mir gerade in die Kommentare geschrieben hat, dass er von einem Bekannten aus Thüringen mitbekommen hat, dass halt die Rückläuferzahl der Anträge extrem groß ist, weil die Leute das unvollständig oder halt einfach falsche Kreuzchen setzen und die damit gar nicht erst in den Antragsprozess kommen, aber trotzdem angefasst werden und wieder zurückgeschickt. Und genau. Das ist natürlich zum Leid aller dann. Und deshalb nehmt euch die Zeit, nehmt euch einen Berater, nehmt euch, also macht es einfach einmal ordentlich, spart eure Zeit und die aller anderen. Und da wir ja gerade, denke ich, sehr sensibilisiert sind auf das Thema Rücksichtnahme, können wir das vielleicht auch dorthin schieben. Okay, euch drei würde ich jetzt zum Abschluss dann nochmal bitten, die Kommentare nochmal zu verfolgen, vielleicht morgen einfach nochmal reinzuschauen, was da noch gekommen ist. Aber wie gesagt, die Erfahrung hat gezeigt, auch vom letzten Chancentalk, damals noch Riesentalk, dass viel sich erst danach entwickelt hat und dass dann noch viele den Livestream im Nachgang ja dann schauen. Der ist ja dann im Internet zur Verfügung und wir werden ihn, denke ich, auch wieder als Podcast hochladen und dass ihr dann einfach nochmal da seid und eure Expertise direkt weitergebt. Dafür seid ihr ja da. Okay, damit ist, wie gesagt, eine Stunde rum und ich denke, das reicht doch erstmal an Input. Vielen lieben Dank, dass ihr dort so positive Worte gefunden habt und dass ihr das genauso seht, dass es dort immer weitergeht, dass es dort Inspiration gibt. Und ich denke, wir werden das Format auf jeden Fall weiterführen, dass wir auf der Basis aufbauen können. Ich sage immer, wenn es einen damit schon mal eine Inspiration gegeben hat oder Mut geschöpft hat, dann hat es sich schon gelohnt. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass meistens deutlich mehr sind. Und so, denke ich, wird es auch hier weitergehen. In diesem Sinne, wenn es von euren Seiten aus jetzt nichts gibt, dann bin ich soweit erstmal durch. Danke an die Community. Danke an alle, die zugeschaut haben, die Fragen gestellt haben, die interagiert haben. Danke für eure Lebenszeit. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch hier hinsetzt an einem Donnerstagabend, wo ihr sonst hättet auch in die Küche gehen können oder ins Wohnzimmer und die Zeit quasi hier zu verbringen, den Leuten kostenfrei eure Expertise zur Verfügung zu stellen. Vielen lieben Dank. Macht's gut und bis bald.
Ciao.
Tschüss.